Philipper. Heute Kapitel 2, Abvers 13, die Verse bis 30. Und zwar heißt es da: Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so seid es nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch vielmehr in meiner Abwesenheit. Und schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter Gottes Kinder, unsträflich mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr haltet an dem Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und ob ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Dessen sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald werde zu euch senden, damit auch ich erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes sei, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre nicht, was Christi Jesu ist. Ihr aber wisset, dass er sich bewährt hat. Denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir gedient am Evangelium. Ihn hoffe ich alsbald zu senden, wenn ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Gehilfe und Mitstreiter und euer Bote und Helfer für mich ist. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert darum, dass ihr gehört hattet, dass er krank gewesen sei. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, auf dass ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Ich sende ihn nun desto eilender, auf dass ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch weniger Traurigkeit habe. So nehmet ihn nun auf in dem Herrn mit allen Freuden und habt solche Leute in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Statt. Also, nun sind wir beim dritten Abschnitt unseres Briefes. Es geht weiter, war der erste Teil, dann das letzte Mal, Leben ist möglich, und heute die Überschrift, Berufen zum Licht. So möchte ich es überschreiben, zusammenfassen, Berufen zum Licht. Nun, noch einmal, schon öfters habe ich es erwähnt, für unsere jüngere Generation ist die Berufsfrage sehr schwierig geworden. Wie wird heute ein Beruf entschieden? Die einen meinen, und es ist auch so, beim Beruf entscheidet die Note. Schon die Note etwa beim Abitur, sagt einer. Eigentlich wollte ich Metzger werden, aber nun habe ich 1,2 im Examen. Was bleibt mir anders übrig, als Medizin zu studieren? Dann mache ich eben Medizin. Weil eine gute Note, deshalb auch diese Laufbahn. Die Note entscheidet, genauso wie beim anderen, der sagte, eigentlich wollte ich Englisch studieren, aber das hat nicht geklappt, jetzt werde ich eben Polizeibeamter, nicht wahr? Und er lässt sich leiten von, muss sich vielleicht leiten lassen, von der Note, die er geschrieben hat. Die Note entscheidet. Oder bei anderen entscheiden die Berater. Sie erklären, dass es eigentlich nur noch zwei Felder gibt, die Aussicht hätten, sein Brot zu verdienen. Das eine ist die Elektronik und das andere die Datenverarbeitung. Alles andere könnte man vergessen. Nur befürchte ich, wenn die alle Elektronik und Datenverarbeitung machen, wer backt dann noch übermorgen die Brötchen für uns? Das ist die andere Frage. Aber alles andere sei sinnlos. Die Berater sind gefragte Leute gegenwärtig. Oder? Gibt noch die dritte Möglichkeit, dass die Verwandtschaft entscheidet. Die Verwandtschaft. Schon seit Generationen ist bei uns der Vater Schornsteinfeger. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass du auch schwarz wirst. Nicht wahr? Du musst einfach, weil das in der Familie ist, wirst du dieses Geschäft einmal übernehmen. Sicher gibt es auch noch das, dass der Zufall entscheidet. Nun, man läuft an irgendetwas hin, man weiß nicht warum. Der Zufall. Ich meine, in dieser Problematik meldet sich auch Paulus und dieser Text einmal zu Wort. Er sieht sicher die Probleme, auch die Probleme, welchen Beruf und welchen Weg man einschlagen soll. Aber von hier aus kann man wohl auch so einmal sagen, letztlich ist es zweitrangig, welchen Beruf man ergreift. Erstrangig ist immer unsere Berufung. Unsere Berufung, und die ist nach Paulus überklar, glasklar. Ob als Mediziner, ob als Jurist, ob als Polizeibeamter oder als Kanalarbeiter der TWS. Ganz gleich. Hauptsache, sagt er, Hauptsache, du lässt dich berufen zum Licht. Nicht zum Kirchenlicht, sondern zum Himmelslicht. Das ist die Mitte, Vers 15. Dass ihr scheinet als Lichter in der Welt. Darauf kommt es an. Dass ihr scheinet als Lichter in der Welt. Dann ist es egal, ob man diesen Beruf oder jenen hat, ob man an dieser Stelle oder an der Stelle sein Geld verdient. Egal, wenn wir dieser Berufung treu werden und treu bleiben, dann wird unser Weg erfüllt sein, auch wenn es der ist, den wir nicht einschlagen wollten, auch wenn unsere Situation heute so ist, dass sie uns jetzt noch nicht gefällt, wenn wir nur an der Stelle Lichter sind. Wichtig ist die Bedeutung hier, wenn wir Licht hören, dann denken wir natürlich sofort an irgendein Kerzenlicht oder an dieses Licht, das hier oben herunterscheint. Wir denken an Neonlicht, auch an die Lichter an unserem Auto, Nebelscheinwerfer oder an Dampflampen. Aber richtig übersetzt müsste es nämlich hier heißen, dass ihr scheinet als Sterne in der Welt. Nicht darauf kommt es an, ein bedeutendes Kirchenlicht zu werden, sondern Stern zu sein, bitte nicht starr. Das ist jene falsche Richtung des Denkens, sondern ganz Stern. Denn dieser Begriff, der hier steht, der taucht wieder auf oder taucht schon auf im Schöpfungsbericht, 1. Kapitel Mose 1. Dort hat er die Gestirne an den Himmel gestellt und so will er uns in der Welt auch haben wie diese Sterne. Nicht wahr, wenn wir es mit den Sternen zu tun haben, die meisten von uns dann vielleicht aus Hobby. Man beschafft sich oder lässt sich zum Osterhasen ein Spektiv schenken. Und dann geht man bei ordentlichem Wetter ans Dachfenster und schaut mit diesem Fernrohr hinauf. Sie müssen das einmal machen und versuchen. Und Sie werden merken, wie schlecht die Luft tatsächlich bei uns ist. An wie wenig Tagen Sie den Sternenhimmel wirklich so haben über Stuttgart, dass Sie nach den Sternen schauen können. Aber trotzdem, manchmal gelingt es auch und dann ist es ein Hobby, ein Zeitvertreib, Sterne zu suchen und Sternbilder ausfindig zu machen. Hier sind die Sterne anders gemeint. Damals war es ja eine Zeit ohne Radargerät, ohne Kreiselkompass, ohne Funkwellen. Man fuhr eben zur See nur nach den Sternen. Auch heute noch, das weiß ich, lernen Piloten und Kapitäne, sich nach Sternen zu orientieren, falls ihre Geräte ausfallen. Man weiß, am Stern kann man sich orientieren, beziehungsweise andere sollen sich an Sternen orientieren können. Das ist die Bedeutung, was hier gemeint ist, dass ihr scheinet als Lichter, als Sterne in der Nacht. An euch soll man sich orientieren können. An euch sollen andere den Kurs bestimmen können. An euch sollen andere den Weg zum Ziel finden. Sterne, man muss hier noch einmal dran denken, sie sind einmal hineingebunden in ein Sonnensystem. Ein Stern gehört, egal wo er steht, in ein größeres System hinein. Und so ist es dann, soll es auch bei uns sein. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, oder Offenbarung 22, ich bin der helle Morgenstern. Nur die, die um diese Mitte kreisen, die von diesem Mittelpunkt Stern oder Himmelskörper angezogen sind, die gelten dann auch tatsächlich als Stern, die dann einen Nutzen bringen. Sterne sind hineingebunden in ein System. Wir sind hineingebunden in diesen Herrn. Und B, Sterne von sich aus haben überhaupt nichts zu sagen. Die Zukunft liegt nicht in den Sternen. Wir können letztlich keine Auskunft geben. Nur durch unsere Stellung haben wir eine Orientierungsaussage. Die Sterne durch den Winkel, in dem sie stehen, können sie den Kapitänen Lotse sein. So ist es. Ein auf die Erde heruntergefallener Stern ist dunkel, ist schwarz, ist verbrannt, eben fast so ein Stein wie jeder andere auch. Und manche Christen gleichen ja solch herausgefallenen Sternen, solchen heruntergefallenen. Sie waren es einmal. Sie sind kurz aufgeglüht und dann verbrannt und jetzt liegen sie herum. Sie waren einmal, aber sie sind es nicht mehr. Wer herausbricht aus diesem System, aus dieser Beziehung zu dieser Mitte, der ist nichts mehr. Der gehört ins Museum, der kann angestaunt werden, kann beschrieben werden, aber er nützt nichts mehr zur Orientierung. Sterne haben von sich aus nichts zu sagen, sondern nur in ihrer Beziehung zu diesem Herrn. Und das C, es kommt nicht auf die große Zahl an bei diesen Sternen. Wenn gestern und vorgestern wieder in Mutlangen oder sonst wo demonstriert worden ist, dann hat das gar keinen Wert, wenn da zwei hinstehen. Dann nützt das nichts. Dann kommt es nicht in der Zeitung. Dann hat es keinen Effekt. Dann heißt, das sind zwei eben Wanderer irgendwo da oben. Die machen kein Aufsehen. Die bringen nichts. Eine Demonstration wirkt erst durch die vielen. Oder bei einem Demonstrationsgottesdienst. Ich habe immer Angst bei diesem Wort. Als ob man Gottesdienste gegen etwas oder für etwas halten könnte. Gottesdienst ist immer Dienst für Gott und sonst gar nichts anderes. Ich halte Demonstrationsgottesdienste für eine ganz gefährliche Geschichte. Und es müssen viel sein. Liebe Freunde, ein einziger Stern genügt. Ein einziger Stern, der richtig steht, um einer ganzen Flotte den Weg zu weisen. Ein einziger Stern am Himmel, der leuchtet, hatte genügt, damit die Schiffe richtig ankommen. Einer und alle anderen fahren richtig. Und so müssen Sie es denken in der Schulklasse. Ein einziger, der richtig steht, genügt für eine ganze Klasse. Ein einziger im Betrieb. Und es kann genügend sein für den ganzen Betrieb. Einer in einer Stadt oder drei oder fünf können Orientierung sein für viele. Also, so ist es. Das ist unsere hohe Berufung. An die werden wir heute Abend erinnert. Unabhängig vom Doktorgrad oder von der BAT-Stelle, vom Zahltag. Völlig unabhängig. Und ich möchte es gerade denen sagen, die vielleicht an ihrer Stelle etwas traurig geworden sind. Aus welchen Gründen auch immer. Dass man sagt, bin ich an der richtigen Stelle? Hätte ich nicht doch etwas anderes lernen müssen? Oder müsste ich nicht doch vielleicht meine Stelle wechseln? Ja, bis hin in der eigenen Familie bin ich eigentlich dort noch als Großmutter oder Tante am richtigen Platz. All die, die mit der Platzanweisung ihres Lebens nicht zufrieden sind, die daran doch vielleicht sogar leiden, denen ist dieser Vers gleichsam als Trost und Evangelium persönlich zugesagt an diesem Abend. Egal, wo du stehst. Hauptsache, du stehst als Stern, als Richtungsstern an dieser Stelle und alles andere wird dann richtig und ist richtig. Dass ihr scheinet als Sterne in der Nacht, das ist diese großartige Berufung und jeder von uns ist dazu berufen. Drei Dinge dazu, zu diesem Licht, die Quelle des Lichtes, die Energie des Lichtes und die Frucht dieses Lichtes. In diesen drei Stufen möchte ich Sie durch diesen Text führen. Einmal die Quelle des Lichts. Die ist hier klar angegeben, ist uns auch klar. Vers 16. Dass ihr haltet an dem Wort des Lebens. Ganz klar. Ein Licht leuchtet nur, wenn es Kontakt hat. Ein Licht leuchtet nicht einfach auf, sondern es ist verbunden mit der Energiequelle. Das Wort des Lebens. Die Bibel ist unsere Energiequelle. Dass wir dort verbunden sind. Und zwar richtig verbunden. Ich erinnere mich an unser altes Tonbandgerät, das schon längst den Geist aufgegeben hat. Aber damals funktionierte es noch manchmal und wir es einmal weggegeben haben zu einer Reparatur und ich war höchst erstaunt, als es dann 100 oder 120 Mark gekostet hat. Und ich fragte diesen Elektriker, das war noch vor 15 Jahren, ja, warum denn 120 Mark? Und dann sagte er, in diesem Gerät war eine kalte Lötstelle. Die sieht man nicht. Da ist eine Verbindung unterbrochen, bis man die findet, wo diese kalte Lötstelle ist. Das kostet Zeit und das ist eben das Geld. Das sieht man nicht, aber es ist keine Verbindung da. Und so denke ich manchmal, so ist es bei uns auch, das ist alles, äußerlich alles in Ordnung. Aber es sind kalte Lötstellen in unserem Leben. Die finden wir nicht, die sehen wir gar nicht. Aber sie unterbrechen jenen Kraft, jenen Energiezufluss von der Quelle eben zu mir hin. Die kalten Lötstellen unseres Lebens. Wo sind sie? Wer findet sie? Die müssen repariert werden. Verbunden, Johannes 6, du hast Worte des ewigen Lebens, nur du. Wer diesem Wort gehorsam ist, wer mit ihm verbunden bleibt, der wird Licht. Mir ist gerade noch einmal diese Geschichte eingefallen, die so großartig, ich glaube, das vorletzte Gemeindeblatt noch einmal berichtet hat, eine alte Geschichte, die mich damals, als ich es zum ersten Mal gehört, doch tief beeindruckt. Diese Geschichte von Georg Wölflin, weil sie eben doch auch mit unserer Stadt zu tun hat. Wie hier ein Mann mit solch einem Wort verbunden war. Wenn Sie 1634 diese verlorene Schlacht im August bei Nördlingen und die Evangelischen geschlagen waren und dann die Katholischen voran, die Kroaten in unser Land einbrachen und alles niedermachten, was ihnen wehkam. Man weiß gar nicht mehr heute, wie schlimm das war. Als wir kürzlich mit unseren Konfirmanden draußen in Schorndorf waren, erzählte uns Dekan Schiffbuch, wie damals Schorndorf niedergemetzelt wurde und nur noch 70 Leute in dieser Stadt zurückblieben. Und diese Katholischen, diese Kroaten, die kamen auch dann in unser Gebiet hinein nach Kirchheim und Georg Wölflin war ja Pfarrer in Auen unter Teck, damals Stadt Auen, dieser kleine Flecken. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als eben auch zu fliehen, der Georg Wölflin. Und was er einpackte, war seine berühmt gewordene Reisebibel, die es damals schon gab. Er hat sie eingesteckt und er hörte, dass man nach Kirchheim nicht mehr fliehen könne, die Stadt sei besetzt, aber Nürtingen sei noch evangelisch. Und so kam er, wer sich die Gegend gut auskennt, über das Tiefenbachtal hinten herüber nach Nürtingen hinein. Er kam in diese Stadt, aber die Kroaten waren auch schon drin. Und so floh er in seiner auch Verzweiflung bis hinein in die Schlosskirche. Sicher wissend, dass ihn das letztlich auch nicht rettet. Aber dort muss er gesessen sein, dieser Mann. Die Bibel aufgeschlagen, lesend, 1. Timotheus, du hast deinen Lauf vollendet. Du hast einen guten Kampf gekämpft. Und in diesem Augenblick drang der Kroate herein und schlug mit dem Schwert zu. Er muss mit der Bibel noch diesen Schlag abzuwehren versucht haben, denn die Bibel, die sie heute noch, heute aufbewahrt im Stuttgarter Landesbibliothek, hat einen tiefen Einschnitt von einem Schwert und dann gerade diese Seiten im Timotheus mit Blut bespritzt. Und dann ist er mit einigen Pistolenschüssen noch niedergemacht worden. Diese Blutbibel, diese Nürtinger Blutbibel, hier in Stuttgart aufbewahrt. Eigentlich lebendiges Zeugnis für all die, die es so hielten, wie es der Apostel gemeint hat, dass ihr haltet das Wort des Lebens. Nicht nur dieses Wort nach Hause tragen als Bibel von der Konfirmation, nicht nur einmal und hin und wieder lesen, sich daran halten, festhalten bis zum Tod, wie diese Blutzeugen. Das ist's. Das ist die Quelle des Lichts. Dieses Wort zu halten, festzuhalten, daran festzuhalten. Und wenn alles andere bricht, daran will ich bleiben. Die Energie des Lichts, das ist das Zweite. Die Energie des Lichts. Wer mit diesem Licht, mit dieser Energiequelle in Kontakt kommt, der fängt eben an, sich zu bewegen. Der fängt an zu arbeiten. Der fängt an zu schaffen, wie es hier steht. Schaffet. Das verstehen die Schwaben. Schaffen. Schaffen. Aber nun eben nicht nur wie ein Roboter, der einmal an eine Kraftquelle angeschlossen, einfach funktioniert. Der Mensch funktioniert nicht einfach. Er ist kein Roboter, kein Computer, keine Marionette, sondern Geschöpf, die mit Gottes Verstand und Willen begabt sind. Das Geschöpf ist von seinem Geist angetrieben, lebendig, leuchtend gemacht. Schaffet. Und im Schwäbischen klingt ja schaffen in Richtung wuhlen. Einfach was tun. So wie ich kürzlich einen Mann beerdigt habe und sie mir dann erklärten, ja, wissen Sie, wir wohnten vorher in der Konrad-Adenauer-Straße in einem Hause und da war ein Hinterhof und da hatte der Mann sein Umtrieb. Das versteht eigentlich nur ein Schwab, was es ist. Ein Umtrieb hat. Er kehrte dort und machte Holz und er war nicht im Ei, er hat seinen Umtrieb gehabt. Und nun musste er aus diesem Haus raus, weil es verkauft wurde und er ist in die Uhlandstraße verpflanzt worden, in ein Mehrfamilienhaus. 3 Zimmer und eine Glastüre, mehr nicht, kein Vorder- und kein Hinterhof. Er hatte keinen Umtrieb mehr und er starb. Gell? Das ist hier nicht gemeint. Bloß auch, dass man einen Umtrieb hat. Dieser Begriff Schaffen, der hier steht, Schaffen heißt hier nicht auf dem halben Wege stehen bleiben, sondern zum Ziele kommen. Das ist das Schaffen in diesem griechischen Sinn. So ist es wie ein Schwerkranker. Wenn der bis in den Rettungswagen geschafft ist, ist es noch lange nicht geschafft. Da ist er auf dem halben Wege erst. Er muss ganz bis auf die Intensivstation kommen. Und so meint er es auch, wenn ihr schaffet, schaffet nicht nur, dass irgendwas geschafft ist, sondern dass ihr bis zum letzten Ziele kommt und nicht auf halbem Wege stehen bleibt. Mit Furcht und Zittern. Schon oft gehört, aber auch schon oft bedacht. Übrigens steht das schon im 2. Psalm, Vers 11. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Und man fragt, ist das nicht nur alttestamentlich? Sind wir nicht berechtigt, mit Gott inniger umzugehen als jene Frommen des Alten Testaments, nachdem wir von Christus in den Stand der Kindschaft aufgenommen worden sind? Es stimmt, dass wir aus Sklaven, dass wir aus Knechten Kinder geworden sind. Aber der Gott, der uns als Kinder angenommen hat, der hat sich nicht gewandelt. Er ist und bleibt der heilige Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. So gewiss wir ihm in kindlicher Zuversicht nahen dürfen, so wenig hat er mit jenem Herrgott zu tun, den wir so leichtfertig im Munde führen. Nicht nur jener Bub, der nach Hause kam und sagte, Mama, ich habe einen ganz frommen Lehrer, ganz frommer Lehrer. Und man fragte, wieso ist der so fromm? Und er sagt, ach, jedes Mal, wenn ich meine Aufgaben zeige, sagt er, ach Gott, sehen Sie, Sie kennen es immer wieder, jenes, ach Gott, mein Gott, jenes so leichtfertige über die Zunge und über die Lippen gehende, das ist hier nicht gemeint. Wer sich doch diesem Herrn naht, im Gebet, mit Gott Zwiesprache hält, der bleibt und muss sich seiner Majestät bewusst bleiben. In der Pfingstgeschichte heißt es, es kam aller Seelen Furcht an. So heißt es von den ersten Christen, die sich am Pfingstsonntag eben dort versammelten. Und Albrecht Bengel, der schwäbische Theologe, kommentiert dann dazu, Habebant enim deum presentem. Sie hat nämlich Gott gegenwärtig. Wer Gott gegenwärtig hat, der weiß um diese Furcht. Der weiß um diese Ehrfurcht, der weiß noch etwas von diesem Heilig, Heilig, Heilig. Dann ist dieser Gott nicht zum Freund geworden, zum Kumpel, den ich auf die Schulter schlagen kann, sondern vor dem ich liege und den ich im Gebet nur anrufe, Herr, sei du mir gnädig. Paulus ist in bester Gesellschaft, wenn er uns anruft, wenn er ihn anruft mit Furcht und Zittern. Vielleicht die Frage noch, warum dieses schroffe Nein zur Sicherheit? Darum, weil wir, was unser Heil betrifft, ganz auf Gott geworfen sind. Gott ist's, der in euch wirket, beides das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wenn er nicht beides wirkt, würde keiner ans rettende Ufer gelangen. An ihm liegt's, ausschließlich an ihm. Und ihn nun zu sehen, darauf kommt's an, diesen Gott nicht mehr als Stockmeister und Henker, wie Luther gesagt hat, aber doch der, der heilig ist und der in der Heiligkeit lebt. Nur so sind wir imstande, den Kampf des Glaubens durchzuhalten, das heißt, als Lichter zu brennen. Und wenn wir fragen, was diese Energie schafft, dann müsste einmal hingewiesen werden, A, auf die Beweglichkeit. Liebe Freunde, es ist nicht wahr, dass wir immer und in allem dem alten Adam in uns treu bleiben müssen. Manchmal denken wir es, es ändere sich nichts und es ließe sich auch nichts in unserem Leben ändern. Es ist nicht wahr, dass sich nichts ändert. Sicher werden wir nicht alles von uns abstoßen können, was diesem Gott nicht gefällt. Aber Dinge lassen sich bewegen. Durch diesen Herrn, der Wollen und Vollbringen schafft. Christsein bedeutet eben doch Bruch mit der Lebensart des natürlichen Menschen. Und im Leben der Kinder Gottes darf etwas Neues, Lebendiges werden von diesem Herrn. Gott schenkt dieses Neue. Mitten unter einem krummen und verdrehten Geschlecht. Krumm, weil es krumme Touren liebt, und verdreht, weil es Gott den Rücken zudreht, eine verkehrte Lebensrichtung einnimmt und alle Maßstäbe verrückt. Wir können das nicht ändern, so sehr wir gegen den Strom schwimmen. Welt bleibt Welt, bis der Herr kommt und sagt, ich mache alles neu. Aber erleuchten können wir und sollen anderen Richtung geben. Also Beweglichkeit, und das andere ist die Gelassenheit. Die Gelassenheit, das ist dieses Alles-Tun ohne Murren, ohne Meckern, liebe Freunde. Christsein ohne Meckern. Mann, das wär's. Wenn man das fertig kriegte. Gorgismus des Wortes hier steht, das lautmalend, dieses Nachvollziehen, dieses Meckern, kommt eigentlich im Alten Testament nur an einer einzigen Stelle vor, die Sie auch kennen, nämlich dort, wo dieses Volk unterwegs ist, so viel erlebt und dann auf einmal anfängt zu murren, unzufrieden zu sein. Und der Hebräerbrief, der diesen Gedanken aufnimmt, sieht uns auch so. Man ist auf dem Wege. Gott hat uns unendlich viel getan bis zum heutigen Abend. Und wir sind so unendlich unzufrieden. Wir meckern. Wir meckern. Sicher auch an uns herum. Aber vor allem an den anderen, die auch vor allem schuld sind. An jenem, und das passt uns nicht. Eine einzige Meckerei. Und Paulus sagt, dieses Leben als Licht ohne Meckern. Dieses Meckern, dieses Murren muss abgestellt machen. Wissen die Tatsache, Freunde, Gott will es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Und wenn sie morgen früh wieder an eine Sache denken und zum Meckern anfangen wollen, ist er doch gar kein Wert. Es bringt ihnen auch nichts, außer Kummer und Sorge. Gott will es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist, auch in ihrem Leben. Gelassenheit. Und das dritte ist die Lauterkeit. Lauterkeit ohne Tadel. Dieses Wort Akairos heißt eigentlich unvermischt und kommt dort aus dem Weingeschäft. Das war eben Wein und Milch, das kennen wir auch. Vor allem nach dem Krieg ist Milch gepanscht worden. Da war die Milch so unendlich blau am Rande. Das sehe ich noch. Richtig blauen Rand, wie der Himmel. Und ich erinnere mich auch noch an diese berühmte Milchhandlung in Kirchheim, die hieß sinnigerweise Lauterwasser. Das war die Milchhandlung. Lauterwasser. Manchmal hatte man den Eindruck. Verpanschte Milch. Und so auch der verpanschte Wein. Man traut ja, ich will den Weingärtner nicht so nahe treten, aber so die einfachen Weine, da ist ja einfach auch gepanscht, da ist billiger Wein mit drin, Ausland solcher. Und eigentlich, wenn man Wein trinkt und Wein kauft, dann will man doch einen reinen. Rein Wein pur. So will Gott unser Leben. Nicht vermanscht, nicht lauter Wasser, nicht gemischt mit allem Möglichen. Christsein pur, Christsein rein, Christsein lauter. Das ist hier gemeint. So sollen wir sein, eindeutig. Lichter, nicht aufdringliches Licht, es ist stilles Licht, aber dennoch hell genug, um den Verirrten den Weg zu zeigen. Die Welt mag sich an solchen Christen stoßen oder dafür dankbar sein, ein Orientierungspunkt ist solch ein Christ auf jeden Fall. Und nun frage ich Sie, ob wir nicht alle, so wie wir heute Abend hier sind, ob wir nicht alle in unserem Leben schon solchen Christen begegnet sind. Es waren keine Heilige, keine Halbgötter, sondern Menschen mit Fehlern und Schwächen und Gebrechen, aber eben doch Menschen, denen man abspürte, er weiß, wem er gehört, er ist anders als der große Haufe. Es ging weniger von seinen Worten als von seinem ganzen Wesen eine Wirkung aus, die uns zu denken gab. Der hat uns den Mut gemacht, es trotz allem Zweifel und aller Enttäuschung doch noch einmal mit Jesus und seiner Botschaft zu probieren. Von vielen Seiten wird heute ja Kritik an der Christenheit geübt und das Lamento über ihr Versagen will kein Ende nehmen. Und dennoch möchte ich behaupten, so stiefmütterlich hat Gott keinen unter uns behandelt, dass er ihm einfach nicht mehr ein solches Licht in den Weg gestellt hätte. Und als ich mir an dieser Stelle selber überlegte, wer war es denn bei mir? Dann fiel mir auch plötzlich jener Mann ein, in ganz schwerer Zeit, 1945. Damals, als es noch drunter und drüber kam, bevor die Franzosen das Land einnahmen und als sie daran waren, meinen Vater noch einmal in den Krieg einzuziehen oder ihn zu verhaften, weil er immer noch nicht Parteimitglied war. Meine Mutter mit den kleinen Kindern stand, da läutete es. Und da stand an unserer Haustür der katholische Priester, der katholische Pfarrer. Und er gab einen Hausspruch ab, der heute droben in meinem Hause hängt, den ich geerbt hatte. Und dort nur drauf der Segensspruch, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Er sprach nichts, er hat es nur abgegeben. In schwerster Zeit ein katholischer Priester, ein Licht mitten in der Nacht. Ich weiß noch, wie es mein Vater selber aufgehängt hatte, im Hausgang, und wie man es von dort ab wieder besser wusste. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Oder am letzten Samstag, als wir einen 76-jährigen Fabrikanten beerdigt haben, einer, der viel im CVM getan, ein Leben lang sich dieser Sache verschrieben, dort in Eberstadt ein Meer von Kränzen und Blumen. Aber es war mir interessant, in den vielen und vielen Nachrufen, immer wieder kam dieses eine heraus. Er war anders als andere. Er war Christ. Und seine Mitarbeiter wussten es. Jeden Morgen hatte er in seinem Betrieb, dort in der Chefstube, Gebetsgemeinschaft mit 8 Abteilungsleitern und 4 Arbeitern. Jeder wusste es. Und jeder wusste es auch, warum in dieser Fabrik bis zum heutigen Tag kein Schluck Alkohol getrunken werden darf. Wer eine Flasche trinkt, wird entlassen. Bei 700 Arbeitern. Eindeutig. Zeichen, Lichter in einer Welt. Und da hätte ich auch den Wunsch für mein Leben, und Sie sicher auch, an der Stelle, an der man steht, ein Stückchen aufleuchten zu können. Zeigen zu können, du, es lohnt sich, auf diesem Weg weiterzugehen. Mitzumachen, mit denen schaffet, dass ihr selig werdet. Noch ein letztes und kurzes, Folge des Lichtes, die Folge des Lichtes. Hier sind gleich 3 beschrieben, 3 Folgen, 3 Früchte könnte man auch sagen. Paulus selber und dann Timotheus und der Epaphroditus. Der Paulus selber ist eine Frucht dieses Lichtes. Er sagt ja, ich gebe mich zum Opfer hin, zum Opfer, nicht zu einer Kollekte, sondern zum Opfer. Und er denkt hier an 2. Mose 39. Es war damals im Tempel, und gehen Sie noch einmal kurz mit nach Jerusalem. Dort auf dem Tempel wurde jeden Abend und jeden Morgen ein Versöhnungsopfer gegeben. Lämmer wurden geschlachtet. Und morgens und abends in diesem großen Feueropfer wurde ein kleiner Kelch mit Wein als Beigabe hineingeschüttet. Das war das kleine Trankopfer, das hinzukam. Und Paulus sagt, das große Opfer ist geschehen, Jesus Christus. Aber mein kleines Leben soll als Trankopfer dazugeschüttet werden. Und so sieht er es und sagt, wenn ich dabei umkomme, wenn mein Leben verschüttet wird, dann ist das nur Anlass zu Freude. Dann freut euch, dass ich Beigabe zum großen Opfer werden darf. Mit Freuden dazu bereit sein. Hingabe seines Lebens zum Martyrium ist wohl die letzte Stufe des Glaubens überhaupt. Warum das überhaupt möglich ist, das hat eben liebe Freunde, mit Ostern zu tun. Weil er weiß, dass dann auch die letzte Stunde eben dann nur der Anbruch der neuen Stunde der Ewigkeit sein wird. Ohne Ostern wäre das nicht zu begreifen. Paulus ist es eine Frucht, der zweite ist der Timotheus, dieser treue Diener, der ein Zeitlebens immer der treue Diener war, die rechte Hand des Paulus, alle Aufträge ausgefüllt. Und ich meine, es stimmt schon, wenn einer geschrieben hat, Timotheus gilt als Schutzheiliger aller Menschen, die sich gern mit dem zweiten oder dritten oder vierten Platz begnügen, wenn sie nur dienen können. Schön, Timotheus zum Schutzheiligen, für die, die immer im Licht von anderen stehen müssen und stehen. Treue Diener und damit die Erfüllung ihres Lebens finden. Und letzte Frucht, der Epaphroditus. Er ist ja mit nach Rom gegangen. Er hat viel gegeben, sich zu einem Verbrecher zu stellen und dort bei ihm auch zu leben. Er hat sein ganzes Leben aufs Spiel gesetzt. Und in Rom ist er ja schwer erkrankt, dem Tode nahe. Aber Gott verschonte Epaphroditus, er wurde noch einmal gesund und dann meinte Paulus, sei der Zeitpunkt gekommen, ihn zurückzuschicken. Und dann bestand die Gefahr, dass die Leute zu Hause sagten, der Epaphroditus ist abgehauen. Er ist Feigling geworden, er hat sich gedrückt. Und deshalb gibt er, Paulus, hier ihm einen Empfehlungsbrief mit. Er ist nicht Feigling, er ist nicht Drückeberger. Er nennt ihn Boten, Helfer, Apostel, empfangt ihn entsprechend. Paulus will ihm den Heimweg und die Rückkehr leicht machen. Paulus, selbst im Schatten des Todes, macht sich Gedanken, wie es seinem Helfer gut geht. Und dann sagt er von ihm, er habe sein Leben gering geachtet. Parabolein. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Unbekümmert wagte er um Jesu willen sein Leben. Und da ist mir dann, und das sei zum Schluss gesagt, noch eingefallen, in der Frühkirche gab es eine Gemeinschaft der Parabolanis, genannt die Tollkühlen. Sie hatten sich zur Aufgabe gemacht, Kranke und Gefangene zu besuchen, auch wenn sie ansteckend waren. Und als im Jahre 252 nach Christus in Karthago die Pest ausbrach, da warfen die Einwohner, die Heiden, alle Leichname hinaus und flohen voller Entsetzen. Cyprian, der Bischof, der christliche Bischof von Karthago, versammelte daraufhin seine Gemeinde um sich und befahl, die Toten zu begraben und die Kranken in der Stadt zu pflegen, trotz allem. Und so retteten sie unter Einsatz ihres Lebens die Stadt vor der Verödung und vor dem Untergang. Die Welt, liebe Freunde, lebt davon, dass es solche Menschen gibt. Die Welt lebt davon, dass es Epaphroditusse gibt. Solche Parabolanis, die ihr Leben für Christus einsetzen, ganz einsetzen. Und damit ganz ihm gehören, dass ihr scheinet als Lichter in der Nacht. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du weißt das, wie es in unserem Leben aussieht. Dass wir nicht nur viel Dunkelheit um uns herum haben, sondern in uns Dunkelheit ist und wir deshalb auch gar nichts weitergeben oder hinausgeben können. Herr, du kannst das ändern. Du kannst auch unser Leben dazu benutzen, dass andere Orientierung finden. Unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Freunde und Nachbarn, unsere Menschen in dieser Stadt und in dieser Welt. Wir bitten dich, dass dein Licht scheine und wir in diesem Licht selber zu etwas werden, an dem du gefallen hast. Mach aus unserem Leben etwas. Mach es wertvoll und mach es neu. Wir danken dir, Herr, für Ostern, für diese Osterfeiertage, für die Botschaft der Auferstehung und des neuen Lebens. Wir danken dir für diesen strahlend schönen und warmen Tag. Wir danken dir für diesen Abend. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen.